Herzlich willkommen zu dieser Folge des Women in Technology Spotlight. Bei mir ist heute Elisabeth Güttel. Sie ist Absolventin des Maschinenbaus und arbeitet im Bereich Cybersecurity bei der Bankner Powertrain. Sie macht auch gleichzeitig ihre Doktorarbeit im Bereich Cybersecurity. Was ich ganz besonders spannend finde, ist, sie spricht 5 Sprachen, sehr beeindruckend. Vor allem sind darunter Russisch und Chinesisch, also wirklich keine leichten Sprachen. Und sie hat eine Leidenschaft für die Verbindung von Technik und Cybersecurity. Das ist natürlich genau das Richtige für diesen Podcast. Herzlich willkommen, Elisabeth.
Ja, vielen Dank, Ronke, für die Einladung.
Für die, die dem Podcast schon länger zuhören, wir machen in den nächsten Wochen, Monaten einen Schwerpunkt zum Thema Cybersecurity. Das heißt, wir machen eine Reihe von Expert-Talks. Das heißt, ich habe in Folge jetzt dann Frauen bei mir, die Expertinnen sind im Bereich Cybersecurity, die ein bisschen darüber sprechen, was sie denn als Job machen, was für verschiedene Jobs es gibt in der Cybersecurity und was sie so alltägliches erleben in ihrem Job. Elisabeth ist dankenswerterweise die Erste, die hier teilnimmt. Und meine erste Frage gleich mal an dich, Elisabeth. Wie bist du denn zu dieser Position gekommen? Wie bist du denn Cybersecure Engineering geworden?
Ja, danke für die Frage. Ich versuche sie mal ein bisschen prägnanter zu beantworten. Das ist ja immer recht umfänglich, wie man letztendlich zu einer Position kommt, vor allem zu sowas Speziellen wie Cybersecurity. Also von meinem Background her bin ich eine Maschinenbauerin, wie du schon erwähnt hast, habe an der TU Wien im Bachelor- und Masterstudium auch reines Maschinenbauen studiert und bin dann nach dem Universitätsabschluss direkt in ein Automobilunternehmen gegangen, also zu einem OEM, also einem Original Equipment Manufacturer. Das war damals noch ein chinesisches Unternehmen und habe dort einmal als System Engineer gestartet. Das heißt, das war, man kann sagen, System Engineering hält alle Komponenten zusammen. Das heißt, man interagiert eben viel mit Hardware, mit Software, mit dem E-Motor-Team. Es ist ein recht interdisziplinäres Umfeld. Und bin dann direkt danach weiter zu Magna Powertrain und habe dort auch weiterhin als System Engineer gearbeitet. Konkreter war es da eben die Stelle als Systemarchitektin, aber grundsätzlich der gleiche Arbeitsinhalt. Das heißt, das war eigentlich immer in der Automobilbranche und Elektromobilität. Mhm. Und genau, kurz vielleicht noch dazu, bin dann danach weiter nach Indien für ein Jahr als Expat. Und habe in der Zeit auch begonnen, an meinem PhD auch zu arbeiten. Und der PhD, wie du auch erwähnt hast, war da eben im Bereich Cybersecurity. Und deswegen war dann jetzt nach dem Abschluss von diesem Expert-Jahr der Wechsel dann in die Cybersecurity-Abteilung auch im Unternehmen, denke ich, ist auf der Hand gelegen, kann man sagen.
Ja, ganz spannend. Automobilindustrie, wenn man so an Cybersecurity denkt, die meisten Leute denken maximal dann gerade an Hacker. Ja. Und ich glaube, was uns allen nicht so bewusst ist, ist, dass Cybersecurity oder uns vielleicht in der Branche schon, aber den Leuten, die nicht direkt in der Branche arbeiten, was den meisten Leuten nicht so bewusst ist, ist, dass Cybersecurity überall ein Thema ist. Ja. Also ganz wurscht, ob das jetzt im Manufacturing ist, ob das im Healthcare ist, ganz egal in welchem Bereich. Wir brauchen einfach Leute, die Security machen, die unsere Produkte, die unsere Infrastruktur schützen. Jetzt ist dein Titel Cyber Security Engineer. Was macht ein Cyber Security Engineer jetzt eigentlich genau?
Also als Cyber Security Engineer in der Automobilbranche arbeite ich in der Produkt Cyber Security. Das heißt, man begleitet das Produkt von der Designphase, von der Entwicklungsphase bis in die Serienproduktion mit und implementiert halt dazugehörige Cyber Security Maßnahmen, um halt wirklich ein sicheres Produkt auf die Fahrbahn zu bringen. Und in der Automobilbranche ist das ja wirklich so, dass der Begriff eher im Englischen angewandt wird, weil es eben da Richtung Safety eben gehen kann oder Security. Das heißt, es gibt ja da zwei wichtige Teilbereiche, nämlich die funktionale Sicherheit und die Cybersicherheit. Und in dem Fall gibt es natürlich Überschneidungen auch, aber die Cybersicherheitsabteilung ist grundsätzlich bei uns auch eine eigene.
Mhm. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, nämlich auf die Tatsache, dass ich Cybersicherheit brauche bei Autos. Ja, ich glaube, worüber wir auch nicht genug nachdenken im alltäglichen Leben ist, dass alle unsere Autos mittlerweile Computer sind. Ne? Das hat doch sicher irgendwas damit zu tun, warum Cybersicherheit im Produkt so ein Thema ist heutzutage, oder?
Genau. Also ich denke, das Problem ist eben, wenn Leute das Thema Cyber Security oder eben auf Deutsch Cybersicherheit hören, dann verbinden sie oftmals eben IT-Sicherheit damit. So, ich glaube, das ist einfach in den Köpfen so drinnen. Man denkt sofort an IT. Aber dass dann noch viel mehr dahinter steckt, nämlich dass zum Beispiel bei Fahrzeugen, die eben vernetzt interagieren oder wie du ja auch schon gesagt hast, es ist praktischer ein Computer auf Rädern, der da unterwegs ist, dass es da eben Einfallstore für Hacker gibt. Ich glaube, das vergessen halt viele Menschen. Und ich glaube, das Thema ist auch erst kürzlich wirklich aufgepoppt, als es dann eben Hackerattacken gegeben hat, zum Beispiel bei Tesla, bei anderen namenhaften Herstellern. Und ich glaube, jetzt ist auch so, dass halt viele Automobilhersteller und auch die Zulieferer eben merken, okay, Cyber Security ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und da muss nachgerüstet werden.
Kannst du unseren Zuhörern vielleicht ein paar Beispiele geben, was Hacker denn anrichten können, wenn sie Zugriff bekommen auf die Steuerung oder auf die Chips, die da in dem Auto laufen? Ich kenne mich eigentlich überhaupt nicht aus, wie du merkst, aus meiner Frage. Ja. Aber vielleicht kannst du uns eine Idee geben, wo da denn die Gefahrenpunkte sind.
Ja, man kann das relativ einfach an ein paar Beispielen erklären. Zum Beispiel in der Automobilindustrie, wenn wir mal hernehmen, was die gefährlichsten Situationen sind. Wenn wir jetzt an einen Fahrer oder die Fahrerin denken, dann ist es einfach, wenn das Auto nicht mehr beherrschbar wird. Das heißt, wir sprechen da wirklich von unkontrolliertem Verzögern oder unkontrolliertem Beschleunigen. Und in diesen Situationen ist es so, unkontrolliertes Beschleunigen könnte ja vom Fahrer grundsätzlich noch beherrscht werden, wenn zum Beispiel das Bremssystem funktioniert. Das ist natürlich ein Überraschungseffekt. Okay, ich sitze im Auto und es beschleunigt, aber grundsätzlich könnte ich auf die Bremse treten. Wenn aber jetzt ein Hacker Zutritt sich verschafft zu einem Fahrzeug und das Bremssystem irgendwie manipuliert und das außer Gefecht gesetzt ist und ich kann nicht mehr bremsen, ja, dann hat man ein ziemliches Problem, würde ich sagen. Und das ist eines von vielen Beispielen, kann man mal so mitnehmen, wie halt wirklich ein Fahrer oder eine Fahrerin zu Schaden kommen kann durch einen Hackerangriff.
Das ist ein sehr schönes, plakatives Beispiel. Ja, da kann ich mir auch vorstellen, wie beängstigend das sein muss. Und jetzt musste ich, während du mir das erzählt hast, an das ganze Thema selbstfahrende Autos und so denken. Ja. Weil dann stelle ich mir vor, dass wenn so ein Auto gehackt wird, es gibt ja in Amerika gibt es ja so Fahrtendienste, die teilweise so selbstfahrende Autos verwenden, dass man da eigentlich einfach gekidnappt werden kann, wenn dieses Auto übernommen wird. Also da fallen mir alle möglichen Science-Fiction-Szenarien gleich ein, müsste man fast einen Roman drüber schreiben. Aber ja, ich meine, es klingt lustiger, als es ist. Ich
Ja.
denke, diese Gefahr ist durchaus auch da. Unsere ganzen, es sind ja nicht nur Autos, denke ich, also in deinem Fall schon, aber grundsätzlich ist unsere ganze Mobilität ja mittlerweile bestimmt in irgendeiner Form von Digitalisierung und Systemen, die gehackt werden können. Also schon durchaus gravierend. Du hast gesagt, ihr seid als Produkt Cyber Security Engineers involviert von der Entwicklung bis hin zum fertigen Produkt. Wo muss man denn da drauf schauen? Wo fängt denn das an? Auch bei den Chips, bei der Software? Wo schaut ihr da überall drauf?
Also man muss sagen, bei einem Automobilzulieferer läuft es ja wieder ein bisschen anders ab. Also wir arbeiten ja laut der ISO 21434. Das heißt, als Automobilzulieferer bekommt man praktisch die Inhalte per Lastenheft vom Kunden, also vom OEM, und hat dann diese Inhalte umzusetzen, die einem übergeben werden. In dem Fall ist es halt der Antriebsstrang bei mir im Unternehmen. Und auf dem wird dann der Fokus gelegt. Das heißt, das ist jetzt nicht das Gesamtfahrzeug. Das Gesamtfahrzeug wird grundsätzlich eben vom Fahrzeughersteller dann betrachtet. Also in dem Fall kann man sagen, für den Laien, behaupte ich es mal, kann man so sagen, aber es betrifft dann hauptsächlich den Inverter als Bauteil. Das heißt, ja, Steuergerät, Electrical Control Unit, ist vielleicht auch für viele da ein Begriff. Und das muss dann in dem Fall eben geschützt werden. Und das kann dann vielleicht einfacher vorstellbar ist da, dass es zum Beispiel einen Debug-Port gibt, den man zu schützen hat. Ja, es gibt grundsätzlich ein HSM, ein Hardware-Security-Modul, wo die Schlüssel auch gespeichert werden. Es gibt verschlüsselte Kommunikation. Ja, also es gibt grundsätzlich, muss man sagen, Schutzfunktionen, die wahrscheinlich jedes Steuergerät heutzutage erfüllen muss und was grundsätzlich auch standardmäßig von einem OEM dann auch weitergegeben wird in einem Lastenheft eben.
Ich verstehe. Ist natürlich noch ein zusätzliches Thema, dass man in dieser ganzen Automobilindustrie es ja immer so Spezialfirmen gibt, die bestimmte Teile des Autos herstellen und die dann an den Hersteller weiterliefern. Was ja, das heißt, wir haben dieses ganze Thema Supply Chain Security natürlich auch, weil ihr seid ein Teil der Supply Chain. Wie schaut denn das so aus? Also ihr bekommt so ein Lastenheft und was tut man denn dann so? Also wie stelle ich mir das vor, dass ich jetzt dafür sorge, dass dieses Teil, das am Ende ausgeliefert wird, dass das sicher ist, ja? Oder
Ja.
99%, 99,9, ich weiß nicht genau, was da
Ja.
der Maß, das Maß ist, die Sicherheit.
Ja, das wird jetzt eine umfangreiche Antwort.
Bitte, bitte.
Grundsätzlich, das Lastenheft umfasst ja alles, was man sozusagen am Ende abliefern muss. Also technische Requirements sind formuliert, es sind Business Requirements formuliert, das enthält ja die ganze Palette an Anforderungen an das Produkt, das dann abgeliefert werden muss. Und zwar, man kann sich das so vorstellen, in dem Lastenheft sind natürlich ja viele verschiedene Teilbereiche enthalten, unter anderem dann eben auch die Cybersicherheit in Form von technischen Requirements. Das heißt, man bekommt das Lastenheft vom Kunden und beginnt dann die Bewertung. Das heißt, man hat vielleicht, ja, im Bereich Cybersecurity würde ich sagen, sind es meistens nicht so viele Requirements, die da vorgegeben werden. Es kommt aber auf den Kunden drauf an. Man kann sagen, man geht halt wirklich Zeile für Zeile durch von diesem Requirement und bewertet sie, ob man das Requirement so akzeptieren kann oder eben nicht oder welche Einschränkungen es gibt. Oder wenn man weiß, irgendwas ist technisch gar nicht plausibel oder nicht umsetzbar mit dem Produkt, das man sich halt so designt hat, schon im Kopf praktisch, dann ja, kann man auch sagen, ja, geht nicht, ist nicht akzeptiert. Aber das, wie gesagt, kommt jetzt immer darauf an, von Kunde zu Kunde, was man jetzt so an Lastenheften ja vor sich liegen hat.
Wenn du so an deine tägliche Arbeit denkst, was sind denn da die größten Herausforderungen? Also du kriegst das Lastenheft und dann geht man das so durch. Also wo treten denn die größten Herausforderungen auf bei so etwas?
Würde sagen, die größte Herausforderung ist mal in dem Fall wirklich die Abstimmung mit dem Kunden zu einem finalen Punkt zu bringen, wo man sagt, okay, man hat auch wirklich in sauberer Form dokumentiert alle technischen Requirements, so wie sie jetzt da eben dokumentiert sind, mit ja, accepted oder eben nicht akzeptiert oder zum Teil akzeptiert. Das ist alles versehen mit einem Kommentar. Das hat alles sozusagen Hand und Fuß und ja, sozusagen mit einem Handschlag oder eben in dem Fall mit einem Vertrag, mit einem Quote kann das halt jetzt beschlossen werden, passt. Das sind jetzt die Inhalte, so können wir starten. Ja, die Diskussionen sind sozusagen ja ziemlich jetzt fertig. Ich meine, Diskussionen gibt es im Laufe von dem Produktentwicklungszyklus, weil es kommen immer wieder neue Themen auf. Aber grundsätzlich, man ist soweit, man hat einmal sozusagen den Deal geschlossen und kann eben durchstarten.
Das erinnert mich daran, dass viele, wenn sie darüber nachdenken, ob sie in die Technik gehen, die stellen sich das alles sehr trocken vor. Man sitzt sehr viel vorm Computer, was sicher zum Teil ja auch wahr ist. Aber was hier auch wieder herauskommt für mich, ist, dass sehr viel von diesem Job auch wieder Kommunikation ist, weil diese Abstimmung mit Kunden erfordert ja wirklich, dass man sich zusammensetzt, man kommuniziert, dass man ein gemeinsames Verständnis von dem auch entwickelt, was da tatsächlich auf dem Papier steht. Also ich denke, Kommunikation ist jetzt auch etwas, was man beherrschen muss, um diesen Job zu machen. Aber was mich auch noch interessieren würde, ist, du bist ja grundsätzlich mal Maschinenbauerin und du bist jetzt Product Cybersecurity-Expertin. Aber was sind denn die Skills, die du entwickeln musstest oder dazulernen musstest, um diesen Job zu machen?
Ja, auch sehr, sehr, sehr gute Frage. In dem Fall ist es so, also für Cybersecurity in Automotive muss natürlich das Verständnis da sein, wie funktioniert das Produkt überhaupt. Das heißt, in dem Fall sprechen wir von einem Elektroauto. Das heißt, es muss halt ein Verständnis da sein. Ich habe einen Inverter, ich habe einen E-Motor, es gibt eine Gearbox und welche Schnittstellen gibt es zwischen diesen Komponenten? Das heißt, es sollte mal dieser grundsätzliche technische Basis da sein. Da können wir jetzt von Maschinenbau reden, von Elektrotechnik. Desto mehr, desto besser von diesem Wissen eben vorhanden ist, desto mehr versteht man natürlich davon. Und das heißt, in dem Fall ist das natürlich auch irgendwie die Grundvoraussetzung, dass man da in diese Automotive Cyber Security Welt auch eintauchen kann. Behaupte mal, wir sind im Team und auch von den Kolleginnen und Kollegen sonst in der Industrie, die auch in dem Bereich arbeiten, sind wir fast alles Quereinsteiger. Das heißt, durch Umwege in dieser Cybersecurity-Gruppe gelandet und bringen halt das Wissen mit aus dem Maschinenbau- und Elektrotechnikbereich und verstehen halt das Produkt. Und erst mit diesem Verständnis kann man überhaupt Cybersecurity-Maßnahmen entwickeln.
Das ist ganz spannend, weil es gibt ja so dieses Thema, das wir heutzutage haben, dass wir eigentlich für viele Jobs Generalisten brauchen. Das heißt, wir brauchen halt Leute, die nicht nur jetzt zum Beispiel Cybersecurity verstehen, sondern eben auch, wie in deinem Fall, dieses ganze Thema, wie dieses Auto überhaupt funktioniert oder dieser Teil vom Auto, den ihr produziert. Das ist eine ganz große Herausforderung und ich glaube, dass in solchen Jobs am ehesten Quereinsteiger zu finden sind oder Leute, die bereit sind, sich mit unterschiedlichen Themenkreisen einfach tief auseinanderzusetzen. Das macht es interessant, in sowas zu arbeiten und das bringt mich auch zur nächsten Frage. Was findest du denn spannend an deinem Job?
Ich denke, das Spannendste für mich dabei ist diese Komponente, dass man sagt, man hat wirklich diese interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das heißt, es ist sehr kommunikativ, man hat viele Abstimmungen, vor allem zum Beispiel mit der Softwareabteilung. Man hat Abstimmungen mit dem Kunden, wenn man in der Systemabteilung eben arbeitet. Also mein Teilbereich Cybersecurity ist eben im System angesiedelt. Das heißt, man beschäftigt sich eigentlich mit allen Komponenten. Und ich muss sagen, das ist auch dieser wirklich faszinierende Teil, weil wie du sagst, das Bild ist oft da, man sitzt da nur vor dem Laptop, sitzt nur vor dem Computer und tippt irgendwelche Codezeilen ein oder liest irgendwelche Lastenhefte durch, bewertet die, aber der Teil, dass das alles eigentlich sehr kommunikativ ist und dass man da auch viele Abstimmungen hat, dass das eigentlich auch mitunter ein sehr soziales Gefüge ist, dass man da um sich herum hat, das vergisst man irgendwie dann oft.
Ja, das stimmt. Und das ist auch das, was am schwierigsten zu transportieren ist, wenn man anderen erzählt, warum man diesen Job gern macht, weil die haben halt dieses Bild im Kopf. Was mich auch noch interessieren würde, weil du hast ja gesagt, du hast deine Doktorarbeit angefangen und der ist im Bereich Cybersecurity. Mit was beschäftigst du dich da?
Meine Dissertation schreibe ich am Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft an der TU Graz. Und bin mehr oder weniger durch Zufall auf das Thema gekommen, weil sich die Arbeitsgruppe auch mit dem Thema Digitalisierung dort beschäftigt. Und und unter anderem ist dann eben Cybersecurity auch in der Bauindustrie mittlerweile ein recht großes Thema. Oh, und mein Thema handelt eben davon, wie die steigende Digitalisierung in der Baubranche sich auch auf Cyberattacken auswirkt. Das heißt, dass man auch wirklich hier betrachtet, nicht nur die IT, wie es viele im Kopf haben, sondern auch OT, nämlich die operationale Technologie. Und da auch wirklich schaut, was sind so die spezifischen Merkmale in der Bauindustrie, vor allem wenn wir jetzt zum Beispiel an autonom arbeitendes Bauequipment denken, auch wie das dann in der Zusammenwirkung von dem Human-Machine-Interface dann auch ist. Also man hat ja auch Menschen auf der Baustelle. Es geht eben darum, wirklich ganzheitlich zu schauen, wie kann Cybersicherheit zum Beispiel auch arbeitende Menschen auf der Baustelle schützen, falls es Cyberattacken gibt auf ein autonom arbeitendes Equipment.
Jetzt bin ich ganz fasziniert. Du sagst autonom arbeitendes Equipment. Was darf ich mir da vorstellen?
Ja, es gibt tatsächlich zum Beispiel einen autonom arbeitenden Bagger, der eben Erdaushübe macht. Und das ist halt mittlerweile, also man glaubt ja immer, das ist alles aus dem Kommen. Aber im Prinzip, das gibt es bereits und man muss sich halt darauf vorbereiten, wenn jetzt zum Beispiel auf einer Baustelle wirklich so, wenn solche Baugeräte im Einsatz sind, man muss sagen, momentan ist es tatsächlich noch sehr traditionell geprägt, aber falls das in Zukunft dann der Fall sein wird und ein Unternehmen wirklich zum Beispiel so einen Bagger im Einsatz hat, dann muss man halt tatsächlich auch wirklich diese Cybersicherheitskomponente verstärkt betrachten. Und ich glaube, das ist halt momentan so, da die Branche noch sehr, sehr, sehr traditionell geprägt ist, dass man vielleicht sagt, okay, Einbaggerhersteller da hat jetzt mal so ein autonom arbeitendes Equipment eben entwickelt und es im Einsatz hat es getestet, funktioniert. Dann ist aber die Komponente Cybersicherheit meistens etwas, das kommt dann halt erst danach hinterher dazu. Und in den meisten Fällen, ja, ist es halt schon relativ verspätet, wo das vielleicht schon längst im Einsatz ist und wo potenziell Hacker im Hintergrund eigentlich schon lauern und sich denken, ja, könnte man mal was probieren.
Das ist ein guter Punkt. Also gerade OT ist ganz sicher eines der großen Themen, das uns im nächsten Jahrzehnt sehr, sehr beschäftigen wird. Ja, vor allem, weil, wie du richtig sagst, überall plötzlich eben Systeme auftauchen, die, wo man jetzt noch gar nicht dran denkt, dass man die dann auch schützen muss, ja, und die unter Umständen gravierenden Schaden anrichten können. Bei mir sind gleich wieder Science-Fiction-Szenarien aufgepoppt, ja. Also die selbstfahrenden Autos, die gehijackt werden und die Bagger, die plötzlich aber sich auf der Baustelle selbstständig machen. Also da sind Szenarien, da könnte man den einen oder anderen Hollywood-Science-Fiction-Film draus drehen, glaube ich. Aber in der
Absolut.
Realität bedeutet das halt einfach, dass wir uns verstärkt Gedanken darüber machen, welche Angriffspunkte wir mit diesen neuen Systemen aufmachen. Ja, also Kriegsführung wird sich ja im Grunde genommen auch verändern. Es sind ja jetzt nicht nur Hacker, die das aus monetären Gründen unter Umständen machen, sondern wir öffnen da ja Tür und Tor für andere Angriffe auch. Ja, total spannend, was du da machst. Also gerade auf deine Doktorarbeit bin ich sehr gespannt. Wie lange hast du noch?
Gute Frage. Minimal noch, also im Minimum sicher noch 2 Jahre.
Weil das ist sicher eine Sache, die ich wirklich gern lesen würde, was da rausgekommen ist. Also ganz
Ja,
spannendes
sehr
Thema.
gerne dann.
Ja, kommen dann schon mehr oder weniger zum Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank für die vielen Einblicke in das, was man macht, das Product Cyber Security Engineer. Ich habe mir da gar nicht so viel drunter vorstellen können. Ich meine, natürlich unter Cyber Security Engineer habe auch ich ein spezifisches Bild, weil ich mich mit der ganzen Manufacturing-Branche auch nicht so stark bis jetzt beschäftigt habe. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Gibt es noch irgendetwas, was du erzählen möchtest, wo du das Gefühl hast, das sollte man noch wissen über deinen Job?
Ja, ich würde sonst noch gerne mitgeben, dass es halt tatsächlich wirklich ein Quereinsteigergebiet ist, wie ich auch vorher schon erwähnt habe, dass es grundsätzlich noch viel zu wenige von uns gibt in der Branche und dass ich denke, dass das Thema halt wirklich etwas ist, wenn man von der Elektromobilität und von Elektroautos eine Ahnung hat und versteht, wie das technische System funktioniert, dass dann nachfolgend Cyber Security auch wirklich ein interessantes Themengebiet ist. Und ich denke, auch als Quereinsteiger kann man sich relativ gut darin einarbeiten und dass es wirklich ein sehr, sehr spannendes Aufgabengebiet ist.
Ja, danke für das. Ich finde es auch ganz wichtig, dass Leute verstehen, dass man auch unter Umständen seine Begeisterung, sein Hobby zu einem Beruf machen kann. Also wenn man sich für Autos interessiert und was davon versteht, dann gibt es eine gute Möglichkeit, finde ich, da hineinzuwechseln. Also wenn man sich natürlich auch für Technik und IT und Cybersecurity interessiert. Man darf das nicht unterschätzen. Wir haben sicher einen Fachkräftemangel in dem Bereich. Ja. Es gibt nicht nur wenige von euch, sondern es gibt zu wenig von euch, würde ich sagen, für das, was in Zukunft auf uns zukommt. Und deswegen auch ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen und diese erste Folge des Expert Talks Cyber Security Bogens aufzumachen. Vielen Dank,
Ja,
Elisabeth.
super, vielen Dank für die Einladung.